Herzlich willkommen beim Buddha-Blog, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen. Geschichten, meditative Texte und Anleitungen zur Meditation. Einfach und verständlich erklärt von Shaolin Rainer, einem ehemaligen buddhistischen Mönch, der heute die Lehren Buddhas nach seinen persönlichen Vorstellungen vermittelt. Viel Spaß und eine kleine Erleuchtung beim Podcast.
Buddha-Blog-Podcast, Folge 161, Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen zum Buddha-Blog, deinem Podcast mit Werten und mit tiefergründigem Inhalt, dem Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit, Meditation und Gesundheit. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Meine Bitte an dich ist, dass du auf deinem Podcast-Medium, zum Beispiel Apple oder Google Podcasts, eine Bewertung für mich hinterlässt, damit mein Projekt an Bekanntheit gewinnt. Dazu brauche ich deine aktive Mitarbeit. Danke und viel Spaß bei der heutigen Folge. Schon wieder droht uns Krieg. Als der Papst neulich sagte, dass die Ukraine doch besser Frieden statt Krieg wählen sollte, war das Geschrei groß. Dies ist ein buddhistischer Podcast und eigentlich müsste ich mich von politischen Themen fernhalten. Buddhisten sind aber Realisten und keineswegs Idealisten oder Träumer und deswegen ist es jetzt einfach an der Zeit, einmal hier ein klares Statement zu setzen. Der Papst hat nur das ausgesprochen, was wirklich offensichtlich ist. Die Ukraine hat keine Chance gegen das große Russland. Wörtlich sagte er, schämt euch nicht zu verhandeln, bevor es noch schlimmer wird. Die Ansammlung von Clowns, die heutzutage unsere Regierung abbilden, sind ihm natürlich sofort über den Mund gefahren. Allen voran natürlich die FDP-Politikerin mit der Sturmhaubenfrisur, die nach meiner Meinung hier auch ganz deutliche Vorteile haben muss, um ein derartig dümmliches Geschwätz abzusondern. Der Papst hat nichts anderes gesagt, wie die Friedensbotschaft, die von der katholischen Kirche ausgeht, hier klar und deutlich zu zementieren. Aber unsere Politiker, die wollen Krieg und keinen Frieden. Sonst hätte es schon lange eine Friedensinitiative gegeben und nicht ständig das Geschrei nach mehr Waffen, nach mehr Soldaten, selbst europäische Bodentruppen sollen jetzt unsere Demokratie nicht am Hindukusch, nein, im Donbass verteidigen. Was für ein dümmliches Geschwätz. Die Bundestrampolinspringerin hat sich natürlich klar und deutlich gegen Frieden ausgesprochen. Schließlich ist Krieg ein gutes Geschäft. Die Ukraine braucht neue Waffensysteme. Das wird natürlich vertraulich besprochen in irgendeinem Hinterzimmer und repräsentiert in keiner Form die Meinung der deutschen Bevölkerung. Mit wem ich rede, wen ich höre, alle wollen Frieden und auf gar keinen Fall Krieg. Egal was aus Berlin kommt, ich bin dagegen. Ich befinde mich in Fundamentalopposition. Nichts davon berührt mich, alles interessiert mich nicht. Ich lasse mich keinesfalls in die Kriegsstimmung hineintreiben. Ich kann mich auch noch klar erinnern, wie das damals war, als die Wiedervereinigung von Deutschland war. Da gab es klare Aussagen, von wegen die NATO bewegt sich nicht weiterhin auf Russland zu. Doch genau das tut die NATO und deswegen ist der Kreml eben sauer. Wer die Reden von Putin verfolgt hat, der hat gemerkt, dass er sich darüber aufregt, dass man sich nicht an das gegebene Wort hält und dass die Amerikaner in der Ukraine einen Vasallenstaat einrichten. Ich erinnere mich noch gut daran, als Guido Westerwelle, damals Außenminister der Bundesrepublik, in der Ukraine auf dem Maidan einen Aufstand anzettelte, sodass der damalige Präsident nach Russland fliehen musste. Der wurde dann ersetzt durch einen Amerika-Hörigen, dieser wieder durch eine blonde Engelsfrisur, Timoschenko, die dann mit Korruption die Taschen vollmachte und im Gefängnis landete. Ersetzt wurde das Ganze durch den Schauspieler Zelensky, der bis heute seine Rolle mehr schlecht als recht ausführt. Nun wollen uns ungelernte Kräfte erklären, dass wir dringend Waffen liefern müssten, uns weiter in den Krieg einmischen sollten und so weiter und so fort. Um es klar zu sagen, der Papst hat recht. Friede schaffen ohne Waffen, das muss die Parole sein. Die Ukrainer tun mir dabei leid. Die sind von den Amerikanern in einen Krieg getrieben worden, den sie ganz sicher nicht gewinnen können, und die deutschen Schlafschafe unterstützen das mit Geld und Waffen. Buddhisten sind aber keinesfalls für Krieg, unter keinen Umständen. Sie wollen Frieden, und zwar jetzt und sofort. Für den Vorschlag des Papstes für Frieden wurde er von deutschen Medien und Politikern in unglaublicher Weise attackiert. Ich schäme mich für alle Leute, die sich Katholiken nennen und trotzdem Krieg wollen. Meine tiefe Verachtung gilt all den Menschen, die den Papst wegen seiner Friedensinitiative kritisieren. Ich für meinen Teil unterstütze die Friedensinitiative des Papstes zu 100%. Und jeder, der für Krieg wirbt oder Waffen liefern will, der ist ein Kriegstreiber, ein Kriegsverbrecher und gehört eines Tages auch so abgeurteilt. Bei uns werden Waffenkonzerne gefüttert und gepäppelt, die EU ist voll auf Kriegskurs, es wird ein richtiger Reibach an dieser ganzen Sache gemacht, mit dem Leid der Ukrainer wird Geld verdient ohne Ende. Zwei Weltkriege hat Deutschland erlebt und was hat es daraus gelernt? Nichts. Jetzt treiben auf einmal diejenigen den Krieg, die vorher immer für Frieden waren. Unfähige und verantwortungslose Politiker, geldgierige Medien gehen hier einen Weg ins Verderben. Vernünftige Ansätze werden niedergebrüllt, so wie jetzt beim Papst. Maulhelden und Hetzer haben die Überhand übernommen. Zu diesem Thema sagte Einstein einmal: Ich weiß nicht, mit welchen Waffen der nächste Weltkrieg gefördert wird, aber der darauf folgende wird mit Keulen und Äxten geführt werden. Der Weg hier geht zum Nuklearkrieg. Die Überlebenden werden in einer Wüste leben und natürlich später sagen können, der Russe war schuld. Aber hilft mir das weiter, wenn meine ganze Umgebung in Schutt und Asche liegt? Nein, das tut es nicht. Die Absahner in der deutschen Politik, die hier an einem Füllhorn unbegrenzter Gelder zuzeln, die können natürlich nicht aufhören mit ihrem Kriegsgeschrei. Das wäre ja auch schlecht fürs Geschäft. Ich fordere alle meine Hörer auf, den Papst zu unterstützen, Frieden zu wollen, Frieden zu verlangen, laut zu trommeln für Frieden ist keine Schande. In Europa sollten wir zur Vernunft zurückkehren. Die Politiker müssen endlich einsehen, dass das keinesfalls gewollt ist, was sie hier anstreben. Ich will keinen Krieg, ich will keine Taurus-Raketen, ich will nichts davon, gar nichts. Die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland hetzen hier am meisten, sind auf einmal kriegsgeil ohne Ende, fördern das Gelaber von den linken Parteien, die auf einmal alle Militärexperten sind. Ich unterstütze die Ukraine nicht und ich unterstütze auch Russland nicht. Ich unterstütze den Papst in seinen Friedensbemühungen, denn Frieden ist das, was wir alle wollen. Die Affäre um die abgehörten Telefonate der hochrangigen deutschen Militärs wirft natürlich eine Frage auf. Wie kann es überhaupt sein, dass man sich derartig Gedanken macht? Wollt ihr den totalen Krieg? Ja, wir wollen den totalen Krieg. Sehr schön, aber ohne mich. Ich bin nicht dabei. Ich bin für Frieden. Wer sich vor Augen führt, dass der zweitgrößte Exportartikel der Amerikaner nicht etwa Reifen oder Autos sind, sondern Kriegsgerät, der weiß auch, warum die Amerikaner hier so großes Interesse am Krieg in der Ukraine haben. Und die Deutschen sind ja so unterbelichtet, die bezahlen das auch noch. Keinesfalls reden die, die Taurus-Marschflugkörper gegen Russland senden wollen, in meinen Worten. Ich bin dagegen. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich will endlich Frieden. Ich kann das Wort Ukraine auch schon nicht mehr hören. Die deutschen Befürworter dieser Waffenlieferungen wie Kiesewetter und Strack-Zimmermann und auch das unselige Annalenchen, all diese Leute müssen sich eines Tages verantworten für ihre Kriegstreiberei. Ich glaube, dass der Tag kommen wird, wo diese Leute vor Gericht stehen werden. Ich will hier unter jeden Umständen für Frieden werben, um jeden Preis und unter allen Umständen. Pazifismus ist etwas, was Buddhisten auch nahelegt. Das war im Übrigen auch die Botschaft von Jesus von Nazareth, weshalb es verlogen und hinterhältig ist, den Papst jetzt zu kritisieren. Als Katholik kann man gar nicht anders. Man muss für Frieden eintreten, sonst ist man eben kein Katholik. Wer in die Geschichte blickt, der wird feststellen, dass es große Parallelen zu der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gibt. Auch damals waren die Menschen ruhig und satt. Es herrschte Friede, allen Menschen ging es gut. Aber wie war der Spruch? Wenn es der Kuh zu wohl ist, geht sie eben aufs Eis. Und schon startete der Erste Weltkrieg. Am Anfang waren alle richtig heiß auf den Krieg, aber der Katzenjammer folgte. Westfront, Ostfront, der Dreck in Russland, der schwer zu durchqueren war. Den Kriegsbefürwortern war damals gar nicht klar, was eigentlich Krieg überhaupt ist. Und wieder lässt sich die Schafherde zur Schlachtbank treiben. Der Schäfer als Wolf, das sind unsere heutigen Politiker, die alle ausnahmslos an dieser Situation profitieren und an einem Krieg eben gut verdienen würden. Ich für meinen Teil würde im Kriegsfall sofort das Land verlassen. Ich denke überhaupt nicht dran, für diese Art Figuren, die gerade in Berlin die Herrschaft haben, auch nur einen Finger zu rühren. Diese Leute repräsentieren mich nicht, denn ich will Frieden und keinen Krieg. Wenn denn eines Tages wirklich Russen über Deutschland herfallen, dann gibt es nur eine Gruppe Leute, die daran Schuld tragen, und das sind unsere herrschenden Politiker. Die Leute, die uns in einen Krieg treiben wollen, eben weil sie gut daran verdienen oder von anderen Leuten Anweisungen dafür bekommen. Welcher Grund auch immer, ich verachte diese Menschen. Wo bleiben die Massendemonstrationen für Frieden? Wo bleiben die Unmutsbezeugungen von denjenigen Menschen, die bis jetzt die schweigende Mehrheit bilden? Ja, dies ist ein buddhistischer Podcast. Aber mir reicht es. Ich muss meine Meinung sagen. Und meine Meinung ist eben, dass Frieden viel besser ist wie Krieg. Buddha sagte zu diesem Thema einmal, Stärke ist die Waffe derer, die Unrecht haben. Buddhisten sollten unter keinen Umständen anderen Schaden zufügen und auch unter keinen Umständen derartige Aktionen unterstützen, und Schweigen ist eben auch eine Unterstützung. Also, lieber Hörer, liebe Hörerin, werdet laut, bringt eure Meinung ein, gegen Krieg und für Frieden.
Mewing. Eine buddhistische Perspektive auf die Kunst der Kopfhaltung und ihre Auswirkungen auf Gesundheit. Hast du schon einmal von Mewing gehört? Es ist nicht nur eine Technik zur Verbesserung der äußeren Erscheinung, sondern auch eine Praxis, die in Verbindung mit buddhistischen Prinzipien einen positiven Einfluss auf deine Gesundheit haben kann. Mewing bezieht sich auf die korrekte Positionierung von Zunge und Kiefer, um die Gesichtsstruktur zu verbessern. Im Buddhismus geht es oft um Selbstverbesserung und Achtsamkeit, und hier kommt Mewing ins Spiel. Die bewusste Ausrichtung der Zunge kann als eine Art körperliche Meditation betrachtet werden. Durch das Fokussieren auf den eigenen Körper entwickelst du eine tiefere Verbindung zu ihm, ähnlich wie bei der Achtsamkeitspraxis im Buddhismus. In der Meditation geht es oft darum, den Geist zu beruhigen und sich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. Beim Mewing konzentrierst du dich darauf, deine Zunge richtig zu platzieren und deine Kiefermuskulatur zu stärken. Dies erfordert Aufmerksamkeit und Präsenz, ähnlich wie bei der Achtsamkeitsmeditation, bei der du dich auf deinen Atem konzentrierst. Die Auswirkungen auf die Gesundheit sind ebenfalls faszinierend. Die korrekte Zungenposition kann dazu beitragen, das Gleichgewicht zwischen den Gesichtsmuskeln wiederherzustellen und mögliche Probleme wie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und sogar Atemprobleme zu lindern. In der buddhistischen Praxis streben wir nach Gleichgewicht und Harmonie, nicht nur im Geist, sondern auch im Körper. Die Verbindung zwischen Mewing und Buddhismus geht über die physische Gesundheit hinaus. Eine aufrechte Haltung ist nicht nur gut für den Körper, sondern kann auch die innere Haltung beeinflussen. Ähnlich wie bei der aufrechten Sitzhaltung während der Meditation signalisiert eine aufrechte Körperhaltung Stärke und Selbstbewusstsein. Darüber hinaus kann Mewing dazu beitragen, das Selbstbewusstsein zu stärken. Im Buddhismus geht es darum, das eigene Selbst zu verstehen und zu akzeptieren. Durch die bewusste Ausrichtung der Zunge und die Verbesserung der Gesichtsstruktur kannst du ein positives Körperbild entwickeln und Selbstakzeptanz fördern. In der buddhistischen Tradition wird betont, dass der Weg zur Erleuchtung durch Selbstkenntnis und Veränderung führt. Mewing kann als eine körperliche Manifestation des Weges betrachtet werden. Es ist nicht nur eine ästhetische Verbesserung, sondern auch eine Reise zu einem tieferen Verständnis des eigenen Körpers und seiner Verbindung zum Geist. Insgesamt kann Mewing als eine erweiterte Form der Meditation betrachtet werden, bei der die Achtsamkeit auf den Körper und die Gesundheit gerichtet ist. Also, warum nicht diese Technik ausprobieren und sehen, wie sie nicht nur dein Aussehen, sondern auch deine innere Balance beeinflussen kann? Es ist eine einzigartige Verbindung zwischen der Kunst der Kopfhaltung und dem tiefen Lehren des Buddhismus. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal: Du selbst, genauso wie jeder andere im ganzen Universum, verdienst deine Liebe und Zuneigung. Zeit in der Natur. Warum ist es eigentlich so förderlich, Zeit im Freien und in der Natur zu verbringen? Wenn du nach einer klaren Antwort auf diese Frage suchst, nimm dir die Zeit, um in die Tiefe der Naturverbundenheit einzutauchen. Du kennst sicher das Gefühl, sobald du in die natürliche Umgebung gehst, sei es ein Wald oder ein Park, verlangsamt sich dein Herzschlag und du kannst tiefer durchatmen. Die Anspannung und der Stress, die dich im Alltag begleiten, lösen sich langsam von dir. Mit Begeisterung tauchst du dein Gesicht in das warme Sonnenlicht, spürst die sanfte Brise auf deiner Haut und nimmst die beruhigenden Klänge der Vögel sowie viele weitere Naturgeräusche um dich herum wahr. Diese Momente der Verbundenheit mit der Natur wecken in vielen Menschen den Wunsch nach einem dauerhaften, gesunden Lebensstil. Es geht nicht nur um den kurzfristigen Effekt der Entspannung, sondern zahlreiche Studien haben bereits belegt, dass ein regelmäßiger Aufenthalt in der Natur langfristig die Gesundheit fördert. Interessanterweise zeigen einige Studien sogar, dass die Naturheilkraft dazu beitragen kann, bestimmte Krankheiten, einschließlich Krebs, vorzubeugen. Die positive Wirkung der Natur auf deine Gesundheit kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden. Die frische Luft, angereichert mit Sauerstoff, verbessert nicht nur deine Atmung, sondern fördert auch die Sauerstoffversorgung deines gesamten Körpers. Die Sonneneinstrahlung liefert dir wertvolles Vitamin D, das nicht nur für starke Knochen, sondern auch für ein stabiles Immunsystem wichtig ist. Die Natur bietet zudem eine visuelle und akustische Harmonie, die deine Sinne stimuliert und stressreduzierend wirkt. Der Anblick von Grünflächen und natürlichen Elementen beruhigt das Gemüt und lässt den Geist zur Ruhe kommen. Das Vogelgezwitscher und das Rauschen der Blätter im Wind schaffen eine Atmosphäre der Gelassenheit und inneren Balance. Indem du bewusst Zeit in der Natur verbringst, praktizierst du gewissermaßen eine Form der Achtsamkeit. Eine Idee, die auch im Buddhismus tief verankert ist. Die Natur bietet dir die Möglichkeit, im Hier und Jetzt zu sein, dich von äußeren Ablenkungen zu lösen und dich auf die Essenz des Lebens zu konzentrieren. Daher ist die Verbindung zwischen Natur und Buddhismus nicht nur eine physische, sondern auch eine spirituelle Reise zu innerem Frieden und Wohlbefinden. Du kannst die Natur als deinen Lehrer betrachten und von ihren subtilen Weisheiten lernen, um deinen Weg zu einem ausgewogenen und erfüllten Leben zu finden. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte in diesem Zusammenhang einmal: Wer der heiligen Fährte treu bleibt, wird ans andere Ufer kommen. Nur mit schwerster Mühe wird die Strömung der Natur durchschwommen. Traumdeutung. Trauminterpretation gewährt dir einen Einblick in dein Innerstes. Diese Praxis hat seit Jahrtausenden in verschiedenen Gesellschaften Wurzeln geschlagen und bleibt bis heute eine faszinierende Methode, um ein Verständnis für dein Unterbewusstsein zu erlangen. Jeder von uns träumt.
Aber Träume sind nicht einfach nur zufällig. Die Bilder in unseren Träumen versuchen uns in den meisten Fällen etwas zu übermitteln. Während der Nacht verarbeiten wir nicht nur die Ereignisse des Tages, sondern Träume können auch tiefere Bedeutungen haben, die uns Einsicht in unser Unterbewusstsein geben können. Woher stammt die Traumdeutung? Die Geschichte der Traumdeutung ist lang und reicht in vielen Kulturen Jahrtausende zurück. Einer der bekanntesten Vorreiter ist die altägyptische Traumdeutung, welche Träume als Botschaften der Götter betrachtete. Im antiken Griechenland glaubte man ebenfalls, dass Träume von den Göttern geschickt wurden, um die Menschen zu leiten oder zu warnen. In der zeitgenössischen Psychologie wurde die Traumdeutung durch Sigmund Freud und Carl Gustav Jung weiterentwickelt. Sigmund Freud, einer der bekanntesten Pioniere der Traumdeutung, prägte die Theorie, dass Träume unterbewusste Wünsche und Konflikte widerspiegeln. Er betonte die Bedeutung von Symbolen und verborgenen Botschaften in Träumen, die auf tiefe psychologische Aspekte hinweisen. Andere Interpretationsansätze, wie die analytische Psychologie von Carl Gustav Jung, legen Wert auf kollektive Symbole und Archetypen, die in Träumen auftauchen. Traumdeutungen hat in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Ausprägungen und Traditionen entwickelt. Einige betrachten Träume als spirituelle Botschaften oder göttliche Hinweise, während andere sie als Manifestation des Unterbewusstseins sehen. Gemäß der Psychoanalyse betrachten sie Träume als einen Zugang zum Unterbewussten und interpretieren sie als Spiegel unserer inneren Konflikte und Wünsche. Dieser Ansatz ist wohl der bekannteste und wird oft mit der Traumdeutung in Verbindung gebracht. Heutzutage wird die Traumdeutung jedoch in verschiedenen Kontexten genutzt, um persönliche Einsichten zu gewinnen und das Verständnis für das Selbst und das Unterbewusstsein zu vertiefen. Das zeitgenössische Verständnis weist im Vergleich zum intellektuellen Ansatz von Freud und Jung eine starke emotionale Komponente auf. Was bedeuten Träume? Unsere Träume haben die Eigenart, uns das zu zeigen, was wir im alltäglichen Leben vielleicht vermeiden wollen. Der Traum inszeniert genau das, was wir im Alltag nicht leben und wo unser Bewusstsein buchstäblich schläft. Ein Traumbild ist stets vielschichtig und kann auf einen oder sogar mehrere umfassende Bedeutungsbereiche hinweisen. Das sogenannte Nachtverständnis erweitert somit deinen Blick auf die Welt. Jede dieser verschiedenen Traumkategorien beabsichtigt, deine Aufmerksamkeit in eine spezifische Richtung zu lenken. Trotz moderner Fortschritte in der Neurowissenschaft bleibt die Traumdeutung ein Bereich voller Rätsel und Kontroversen. Forscher untersuchen weiterhin die neurobiologischen Grundlagen von Träumen, während Menschen individuell nach Antworten auf ihre nächtlichen Erlebnisse suchen. Ob als Werkzeug zur Selbstreflexion, zur Problemlösung oder als Fenster zu verborgenen Sehnsüchten, die Traumdeutung bleibt eine faszinierende Reise in die Tiefen der menschlichen Psyche. Ein perfektes Thema zum Buddhisten, denn der Weg ist das Ziel. Eure Arbeit ist es, euren eigenen Traum zu träumen, ohne dabei zu vergessen, dass ihr träumt. Buddha. Buddhistische Legenden zum Dhammapada. Potila, der Hohlkopf. In der Gemeinschaft des Buddha lebte ein Mönch namens Potila, der sehr gebildet war, alle Lehrreden auswendig konnte und die anderen Mönche darin unterrichtete. Der Buddha beobachtete ihn und stellte fest, dieser Bruder ist noch gar nicht auf die Idee gekommen, seine eigene Befreiung anzustreben. Ich muss ihn wachrütteln. Deshalb sprach er mit ihm und legte ihm nahe, sich einer Gemeinschaft von übenden Mönchen anzuschließen und zu meditieren. Potila jedoch wusste alles besser und war nicht bereit, seine Rolle als großer Lehrer aufzugeben und wieder Schüler zu werden. Da griff der Buddha zu einem stärkeren Mittel. Er sagte nun, wann immer er Potila begegnete, »Willkommen, Bruder Hohlkopf. Setze dich, Bruder Hohlkopf. Gehe nun, Bruder Hohlkopf, Und wenn Potila gegangen war, sagte er, Bruder Hohlkopf ist gegangen. Potila war zunächst sehr erschrocken und dann schrecklich beleidigt. In diesem Kloster will man mich nicht mehr, dachte er. Da werde ich beschimpft. Man erkennt meine Fähigkeiten nicht. Das ist nicht mein Platz und nicht meine Gemeinschaft. Deshalb beschloss er, das Kloster zu verlassen und auf Wanderschaft zu gehen. Aber die Worte des Buddha waren so tief gegangen, dass er es nicht mehr über sich brachte, andere Menschen zu belehren. Immer wieder fiel ihm der Rat des Buddha ein, in einer Gemeinschaft zu meditieren. Eines Tages kam er auf seiner ziellosen Wanderung in eine einsame Gegend. Da erinnerte er sich, von einer kleinen Gruppe von Mönchen gehört zu haben, die irgendwo in einem Wald saßen und meditierten. Dort wird mich niemand kennen, dachte er, und vielleicht kann ich bei ihnen die Übungen lernen, die der Buddha empfohlen hat. So machte er sich auf die Suche und nach einigen Tagen fand er den Platz. Dort lebten etwa 30 Mönche, die alle in der Übung der Achtsamkeit weit fortgeschritten waren. Er ging zum Ältesten der Gemeinschaft und sagte, »Verehrter Meister, helft mir und zeigt mir die Übung, die der Buddha empfiehlt.« Der Ältere aber kannte Potila und erwiderte, »Bruder, ihr unterrichtet doch selbst die anderen Mönche und wisst doch schon alles. Vielleicht sollten wir noch etwas von euch lernen.« Potila antwortete, »Redet nicht so mit mir. Helft mir lieber und zeigt mir den Weg der Meditation.« Der Ältere erkannte, dass Potila noch zu stolz für seine Kenntnisse war, um wirklich verstehen zu können. Deshalb sandte er ihn zu einem etwas jüngeren Bruder, dem Potila ebenfalls seine Bitte vortrug. Dieser Bruder reagierte auf die gleiche Weise und schickte ihn zu einem noch jüngeren, bis Potila zuletzt bei dem Allerjüngsten der Gemeinschaft landete, der eben seine Robe ausbesserte. Inzwischen war Potilas Stolz schon ziemlich geschrumpft und er verbeugte sich respektvoll und sagte, »Verehrter Bruder, ihr seid meine letzte Rettung. Zeigt mir den Weg des Buddha.« Der junge Mann antwortete, »O Bruder, was wollt ihr nur? Ihr seid erfahren und wisst viel. Ich könnte von euch etwas lernen.« »Was redet ihr?« entgegnete Potila. »Helft mir und zeigt mir endlich den Weg der Übung.« Da antwortete der junge Mönch, »Gut, wenn ihr die Anweisungen brav befolgen wollt, werde ich euch helfen und den Weg zeigen.« »Das will ich machen, verehrter Bruder. Wenn ihr sagt, springt ins Feuer, dann werde ich ins Feuer springen.« Der junge Mönch hatte bemerkt, dass Potila eine kostbare Robe trug und wollte prüfen, ob dieser bereit war, eine Belehrung anzunehmen. Deshalb zeigte er auf einen nahegelegenen Tümpel und sagte, »Verehrter Bruder, springt mit eurem Gewand in diesen Tümpel.« Potila schaute sich um, zögerte nicht lang und ging zum Teich und sprang hinein, dass es spritzte. Vollkommen durchnässt und mit Schlamm bedeckt, taucht er wieder auf. Da sagte der junge Mann freundlich, »Kommt wieder heraus.« Schnell kam Potila wieder an Land und trat erwartungsvoll zu seinem neuen Lehrer. Dieser bot ihm einen Platz an und stellte ihm folgende Frage. »Nehmt an, ein Ameisenhügel hat 6 Löcher. Eine Eidechse verschwindet in einem der Löcher und ihr wollt sie fangen. Was würdet ihr tun?« Da Potila nicht antworten konnte, fuhr der junge Lehrer fort. »Wäre es nicht am besten, 5 Löcher zu verschließen und ein Loch offen zu lassen? Ihr könnt dann die Eidechse fangen, wenn sie aus diesem Loch herauskommt. Genauso solltet ihr mit den 6 Sinnen umgehen. Verschließt 5 Sinnestore und richtet eure ganze Achtsamkeit auf nur einen Sinn, auf das Denken.« Für den gelehrten Mönch waren die Worte des jungen Mönches so, als habe man ihn in der Dunkelheit eine Lampe angezündet. »Das reicht mir«, sagte er und setzte sich sogleich hin und begann, indem er die Achtsamkeit zunächst auf Körper und Geist richtete, zu meditieren. Es dauerte nicht lang, da hatte er die Vertiefung in der Meditation erreicht und die ersten wirklichen Einsichten in den Weg des Buddha gewonnen. Nun wusste er, worauf es ankam, und unterstützt von seinem großen Wissen übte er unermüdlich weiter. So gelang es ihm, alle Hindernisse zu überwinden und in der kurzen Zeit von 3 Monaten die Erleuchtung zu erlangen und damit das wahre Wissen. Voll Dankbarkeit lebte er noch eine Weile in der Gemeinschaft der Mönche. Dann machte er sich wieder auf den Weg in sein altes Kloster, um den Buddha von seinem Weg zu berichten. Nachdem er mit dem Buddha gesprochen hatte, lobte ihn der Erwachte vor der ganzen Versammlung. Und statt Hohlkopf nannte er ihn nun Buddhilla, den Meister des wahren Wissens. Und er bestätigte Buddhillas Weg, indem er sagte: Nur die Übung der Achtsamkeit auf Körper und Geist führen zum wahren Wissen. Wer nicht übt, wird das wahre Wissen nicht erlangen. Wer meine Lehren wirklich verstehen will, muss seinen Geist trainieren. Erst durch die Übung kann sich das wahre Wissen entfalten. Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du Buddhablog hörst. Auch heute möchte ich auf die Shaolin-Schule Stuttgart hinweisen, die von Qiang Lu zusammen mit Shaolin Rainer geführt wird. Nähere Info findet ihr unter www.shaolinzentrum.de. Jeden Sonntag um 10 Uhr, egal bei welchem Wetter, unterrichtet Rainer außerdem Meditation, Qigong und Yoga im Park der Villa Berg in Stuttgart. Die Teilnahme ist kostenlos. Sein Wissen vermittelt Rainer übrigens auch als Coach und Berater. Weitere Informationen über seine Tätigkeit als Achtsamkeitscoach findest du auf deile-coaching.de. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlasse als Dank eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts, damit auch andere Menschen dieses Projekt leicht finden können. Das kannst du ohne großen Aufwand machen und es kann einen großen Mehrwert für diejenigen haben, die dieses Angebot noch nicht kennen. Tausend Dank und eine schöne Woche. Omitofo.